NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kote und heute ist Marion Poschmann zu Gast. Herzlich willkommen.
Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier bin.
Marion Poschmann, Sie sind Lyrikerin, Schriftstellerin. Sie wurden für Ihre Arbeit mit sehr vielen, auch sehr renommierten Preisen ausgezeichnet. Zuletzt mit dem Josef-Breitbach-Preis für Ihr Gesamtwerk. Und wenn wir mal ein Stück zurückgehen und Sie sich wieder reinversetzen in die Marion Poschmann, die nach dem Abitur 1989 mit dem Studium begonnen hat. Sie haben angefangen, Germanistik, Philosophie und Slawistik in Bonn zu studieren damals. Was hatten Sie für eine Idee von Ihrer beruflichen Zukunft, wenn überhaupt? Was war die Vision damals?
Ich hatte immer schon den Wunsch, Schriftstellerin zu werden, aber damals gab es dafür noch keine offizielle Ausbildung und so habe ich angefangen, auf Lehramt zu studieren und später bin ich dann zum Magisterstudium gewechselt, habe das Studium dann mit dem Magister abgeschlossen und parallel angefangen, Gedichte zu schreiben.
Und wann, wenn man das festmachen kann, irgendwie war der Moment für Sie, in dem Sie das Gefühl hatten, das wird der rote Faden, das lasse ich nicht mehr gehen?
Eigentlich war das für mich von Anfang an der rote Faden. Die Literatur war immer in meinem Leben sehr, sehr wichtig. Ich habe als Kind schon sehr viel gelesen. Ich konnte früh lesen, schon bevor ich in die Schule kam. Und dass ich schreiben wollte, war eigentlich auch immer klar. Ich hatte eher das Problem, wie kann ich das schaffen, gleichzeitig mit einem Brotberuf? Denn ich bin erstmal davon ausgegangen, dass ich mit der Literatur vielleicht nicht unbedingt meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und jetzt ist der glückliche Fall eingetreten, dass das doch tatsächlich klappt.
Sie haben dann in Berlin an der Hochschule der Künste szenisches Schreiben studiert und sind quasi noch mal tiefer eingetaucht in diesen Prozess des Schreibens. Ich habe manchmal auch aus Erzählungen so den Eindruck gewonnen, dass man an Kunstschulen vor allem lernt, wie man selber arbeitet und nicht so sehr einen Berufsweg vorgezeichnet bekommt oder eine Technik. War das bei Ihnen auch so, dass Sie sich noch mal anders im Schreiben kennengelernt haben?
Durch dieses Studium war das nicht so. Ich bin dann auch nach einem Semester dort wieder gegangen, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt selber an den Schreibtisch setzen. Ich muss selber sehen, wie ich mein erstes Buch schreibe. Und das habe ich dann auch so gemacht.
Und seitdem kommen eigentlich immer oder oft Gedichtbände und Romane im Wechsel. Würden Sie denn sagen, das ist eine abwechselnde Arbeit, die Sie auch brauchen? Also ruft es in Ihnen, ich möchte wieder Lyrik schreiben, wenn Sie einen Roman vollendet haben?
Das hat sich tatsächlich immer abgewechselt, ohne dass ich das jetzt so als festes Prinzip mir vorgenommen hätte. Ich glaube aber, es hat sich bewährt, dass dann eine Gattung quasi eine Weile ruht. Man möchte sich ja auch nicht wiederholen. Ich möchte dann mit jedem Buch auch etwas Neues machen. Und das Gute ist, dass man dann nicht immer im gleichen Fahrwasser weitermacht, wenn man die Gattung abwechselt. Wenn ich Lyrik schreibe, dann kann ich mich ganz auf die Gedichte fokussieren und konzentrieren. Und dann, wenn ich wieder anfange mit der Prosa, dann beginnt etwas ganz Neues.
Und jetzt gerade ist ein neuer Lyrikband von Ihnen erschienen. Die Winterschwimmerin ist der Titel, ist bei Suhrkamp erschienen und der Untertitel ist eine Verslegende. Verslegende ist natürlich eine Form, die ist ziemlich alt und ich glaube, das ist eine Form, die wahrscheinlich nicht so viele Menschen auf dem Schirm haben. Was können Sie uns über diese Form erzählen?
Für mich war das eine Form, die tatsächlich einmal Lyrik und Prosa relativ stark zusammengebracht hat. Es ist ein Gedicht, das narrativ strukturiert ist. Es hat eine Handlung, einen Handlungsbogen. Es hat auch eine Hauptfigur. Im Unterschied zu kürzeren Gedichten gibt es eine Figur mit Namen. Meine Heldin heißt Thekla und deren Erlebnisse werden geschildert, eben in Versen, in konzentrierter, gehobener Form.
Und was das für Erlebnisse sind, Marion Poschmann, darauf wollen wir noch genauer eingehen in dieser Stunde. Sie haben uns aber auch Musik mitgebracht und wir wollen jetzt eine erste hören. Und zwar aus Georg Friedrich Händels Oper Xerxes, Ombra mai fu. Warum dieser Wunsch?
Also ich muss sagen, Ich habe mich etwas schwer getan mit den Musikvorschlägen, die ich machen durfte, denn ich habe jetzt Ewigkeiten keine Musik mehr gehört. Früher, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, habe ich öfter im Hintergrund irgendetwas laufen lassen, aber das habe ich jetzt schon Jahrzehnte nicht mehr gemacht, weil mich Musik furchtbar ablenkt. Ich muss mich dann ganz auf den Text konzentrieren, eigentlich auf die innere Melodie der Sätze, der Verse. Und deswegen musste ich mich lange zurückerinnern, was ich früher für Musik eigentlich gehört habe, womit ich zu tun hatte. Und da bin ich auf dieses Stück aus Xerxes gekommen, weil ich davon früher Klaviernoten hatte. Ich hatte diesen Klaviersatz für dieses berühmte Largo und habe das ab und zu gespielt und fand die Melodie sehr schön. Und erst jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mich damit dann nochmal näher beschäftigt und mir ist plötzlich aufgegangen, dass es ein Stück ist, ein Gesang, bei dem es um einen Baum geht, um eine Platane. Das war mir vorher überhaupt nicht klar und das hat mich so bezaubert. Es wird von diesem Helden Xerxes, dieser Baum, besungen, seine wunderbaren Blätter und wie schön diese Blätter Schatten werfen. Und da jetzt eine meiner letzten Publikationen, Laubwerk, sich eben auch mit diesen Blättern beschäftigt hat, lag das jetzt für mich ganz nahe.
NDR Kultur à la carte aus Georg Friedrich Händels Oper Xerxes war das Ombra Mai Fu, gesungen vom Countertenor Andreas Scholl. Und er wurde begleitet vom Orchestra of the Age of Enlightenment unter der Leitung von Roger Norrington. Und das war Wunschmusik der Schriftstellerin und Lyrikerin Marion Poschmann. Wir sprechen, Marion Poschmann, in dieser Stunde über die Verslegende Die Winterschwimmerin, gerade bei Suhrkamp erschienen. Wie sind Sie denn, da wir eben schon darüber gesprochen haben, was das überhaupt ist, eine Verslegende, wie sind Sie denn auf diese Form gestoßen? Was hat Sie daran gereizt?
Ich bin da eher zufällig drauf gestoßen. Ich bin ausgegangen vom Winterschwimmen bei diesem Buch. Ich hatte den Ansatz, über das Winterschwimmen, über das Eisbaden zu schreiben und über diesen Sprung ins kalte, ins eiskalte Wasser. Und für so ein ganzes Buch war das vielleicht doch ein bisschen wenig. Und so bin ich dann über mehrere Stufen eigentlich zu der Verslegende gekommen. In diesem Buch spielt ein Tiger eine gewisse Rolle. Das innere Feuer, das man beim Eisbaden entwickelt, das kann man in die Verkörperung des Tigers vielleicht fassen. Und dann bin ich über diesen Tiger eigentlich zu der Verslegende gekommen. Meine Heldin heißt ja Thekla. Und über diesen Namen kam ich dann auf die Geschichte der Thekla von Ikonium, eine alte Legende aus dem 2. Jahrhundert. Und Thekla ist eine Gestalt, die in der Ikonografie immer mit Raubtieren, meistens mit einem Löwen, dargestellt wird. Und ihre Geschichte ist sehr spannend und hat mit meiner Geschichte, die ich hier erzähle, mehrere Berührungspunkte. Bei der Thekla von Ikonium ist es so, sie hört zufällig durch ein offenes Fenster aus dem Nachbarhaus eine Predigt des Paulus, der missionierend unterwegs ist, und sie ist ganz fasziniert, schließt sich dann Paulus an, löst ihre Verlobung und möchte ein geistliches, jungfräuliches Leben führen. Und das war zu ihrer Zeit ein unerhörter Skandal. Sie wurde verfolgt und mit dem Tode bedroht, und dann geschehen in der Geschichte mehrere Wunder. Zuerst wird sie auf den Scheiterhaufen gestellt, soll verbrannt werden, und dann kommt ein großes Gewitter, löscht das Feuer. Und bei einem zweiten Versuch wirft man sie den wilden Tieren zum Fraß vor. Aber eine Löwin nähert sich ihr ganz behutsam und rührt sie nicht an, sondern beschützt sie sogar vor den anderen Raubtieren, die ihr nachstellen. Und diese beiden Elemente habe ich dann im Grunde in mein Buch aufgenommen. Einmal diesen Gegensatz Wasser und Feuer, Hitze und Kälte, und dann diese Begegnung mit dem Raubtier, das plötzlich ganz zahm wird.
Wollen wir einfach mal ein Stückchen hören aus dem Buch?
Das Buch beginnt mit freien Versen und dann verdichtet sich die Sprache immer mehr. In der Mitte ist dann ein gereimter, längerer Teil, der die Begegnung mit dem Tiger schildert. Und davon lese ich ein kleines Stück. Es war noch früh im Jahr, noch vor Saison, und kaum ein Mensch bewegte sich im Meer. Nur Thekla schwamm entlang des Horizonts, der Wind blies stark, die Wellen brachen schwer, und sie war kaum von Weitem zu erkennen. Nur ihre Kleider lagen auf dem Sand. Sie hatte ihre Sachen kurzerhand dort fallen lassen und begann zu rennen. Erst dicht am Saum, im Algenschaum, die Füße überspült, die Haare aufgewühlt, das Handgelenk gekühlt, den Untergrund erfühlt, dann ging sie schnell ins Tiefe. Eine schiefe Ebene kam hell und gleißend, zog sie reißend mit sich fort. Und Thekla tauchte ein in diesen Ort, in das zerwühlte, wilde, aufgebäumte, in das Erfahrene und das Erträumte, in das Verschlingende, den weiten Rachen. Sie tauchte ein und sie begann zu lachen. Sie lachte lauthals in das nasse Maul der Wogen, das zurückzulächeln schien mit jeder neuen Welle. Sie schwamm Kraul und Brust und Rücken. Unergründlich clean wurde sie nur durch kaltes Wasser. Ja, sie hatte das verinnerlicht, trieb da, wo selbst die Sonne nass wird, hinter so viel Gischt, im Fraß des Wassers regelrecht erlischt und in der Tiefe umso heftiger entbrennt. Und Thekla ist, als ob sie dies seit langem kennt.
Marion Poschmann las ein kleines Stückchen aus »Die Winterschwimmerin«, dem neuen Lyrikband. Das sind ja so viele Ebenen, die da ineinander gehen. Also wir haben einerseits die Natur, dann haben wir Thekla, dann haben wir das Unerhörte dieser Frau, dass sie eben Konventionen sprengt, obwohl es eigentlich eine Privatangelegenheit wäre. Aber ne, Thema ist natürlich auch, dass sie auch mitunter schief angeguckt wird, weil sie es wagt, im Winter zu schwimmen. Das fand ich ein sehr schönes Bild für kleine Abweichungen von der Norm. Dieses aufrechte, mutige der Person, war das wichtig?
Ja, das war ganz wichtig für mich, dass diese Figur unkonventionell ist, dass sie sich gegen die gesellschaftlichen Regeln stemmt, obwohl sie etwas macht, was ja eigentlich auch nicht so besonders ist. Also sie steigt im Winter in dieses kalte Wasser, was man normalerweise eher im Sommer tun würde. Und allein das reicht im Grunde schon, um sie zu etwas, ja, ganz Auffälligem, Ungewöhnlichem zu machen. Und dabei geht es auch darum, eigentlich um diese Überraschung, die sie selbst erfährt, dass es möglich ist, in diesem kalten Wasser zu schwimmen, auch zu überleben. Denn dieses Eiswasser ist eigentlich ja eine tödliche Bedrohung. Wenn man sich zu lange darin aufhält, dann ist es irgendwann für den Kreislauf nicht mehr machbar. Aber ja, diese Erfahrung, sich so auf die Natur einzulassen, dass es möglich ist, Dinge zu tun, die man vorher nicht für möglich hielt, das war ein Aspekt, den ich in diesem Buch betonen wollte. Und hier geht das dann so weit, dass im Grunde eine Art kopernikanische Wende für diese Figur eintritt. Während sie vorher dachte, die Wärmequelle, die Sonne ist etwas, was von außen kommt, macht sie plötzlich die Erfahrung, dass die innere Wärme ausreicht, um sich in diesem kalten Wasser zu behaupten. Also dass die Sonne, dieses Äußere, auf einmal in ihr selbst ist.
Haben Sie das denn selber mal ausprobiert, im Eiswasser zu schwimmen?
Ja, ich habe selbst seit der Corona-Zeit angefangen, im Winter zu schwimmen. Damals war es so, dass ja diese Lockdowns gewesen sind und man nirgendwo hin konnte, außer an den See in meinem Fall. In Berlin, in allen Parks und Grünanlagen war es immer überfüllt und im See hatte man noch so ein bisschen Freifläche. Und da ich dieses Eisbaden schon lange im Hinterkopf hatte und das immer faszinierend fand, man hörte immer von so älteren Damen am Schlachtensee, die mit 90 noch jeden Tag ins Wasser gehen, wollte ich das unbedingt auch selber ausprobieren und bin seitdem dabei geblieben, weil es einfach so schön ist.
Wir hören eine nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar Die Kälte von Stella Sommer. Was ist das für ein Titel?
Das ist ein ganz melancholisches Lied und ich bin da zufällig drauf gestoßen, als ich einmal eingeladen war zu einem Symposium nach Österreich. Da ging es um die Melancholie als Hauptthema. Da habe ich auch einen Vortrag zu gehalten. Melancholie als Vorstufe im künstlerischen Prozess, das war mein Thema, die Trägheit, die Lähmung, das Nichtstun, das aber dann einen Raum eröffnet für plötzliche Geistesblitze, für einen Einfall, aus dem dann irgendetwas entstehen kann. Und jedenfalls dort trat dann auch Stella Sommer mit diesem Lied Die Kälte auf und das hat mich völlig in den Bann geschlagen, weil es so minimalistisch ist und auch so düster und ihre tiefe Stimme habe ich einfach sehr gemocht.
Die Bäume sind gewachsen, die Bäume sind gewachsen. Oh. Die Vögel sind geflogen, die Vögel sind geflogen. Oh. Da, wo ich wohne, ist es immer kalt, kalt, kalt. Hier kommt die Kälte. Oh, hier kommt die Kälte. Oh, hier kommt die Kälte. Oh. Das Blut hört auf zu fließen, das Blut hört auf zu fließen. Oh. Die Kälte kommt in Strömen, in Flüssen, in Seen, und ich komm so auf. Da, wo ich wohne, ist es immer kalt, kalt, kalt. Hier kommt die Kälte, oh, hier kommt die Kälte, oh, hier kommt die Kälte, oh. Oh. Hier kommt die Kälte. Hier kommt die Kälte. Hier kommt die Kälte.
Das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte von der Lyrikerin und Schriftstellerin Marion Poschmann. Wir hörten den Titel Die Kälte von Stella Sommer. Und Marion Poschmann, die Kälte an sich passt natürlich sehr gut zu einem der Themen in der Winterschwimmerin, ihrem neuen Buch. Sie haben eben schon angedeutet, was es auch mit dem Bild oder dem tatsächlichen Auftauchen dieses Tigers auf sich hat. Also Thekla, die Protagonistin dieser Verslegende, imaginiert den Tiger, sieht ihn am Ufer, sieht ähnliche Zeichnungen in der Natur, die tigerhaft sind, und tatsächlich ist dann ein Tiger da. Und anstatt die Flucht zu ergreifen, legt sie sich neben ihn. Welche Kräfte oder auch Instinkte oder auch, ja, auch Traditionen verbinden Sie mit dem Tiger in diesem Text?
Dieses Liegen beim Tiger ist so ein Motiv, das gibt es in der ostasiatischen Tradition öfter. Da bin ich einmal bei einer Reise nach Japan drauf gestoßen, auf ein Bild. Da sieht man einen älteren Mann, einen Mönch beim Tiger liegen und die beiden schlafen friedlich zusammen. Und das ist ein Bild, das ausdrückt, dass der Mann, der Mönch, eine solche geistige Kraft erlangt hat, dass er mit der Kraft und Gewalt des Tigers praktisch in Einklang ist. Und es gibt dann so eine schöne Geschichte von dem Mönch Fengan, der auch Dichter war, der immer von einem Tiger begleitet wurde. So geht diese Legende. Und der war mit zwei anderen Mönchen, die waren so ein Trio, ein Dichtertrio, die viele Späße auch gemacht haben. Einer dieser drei hat seine Gedichte immer auf die Bäume und die Felsen geschrieben. Von Fengan selbst ist weniger überliefert, aber er ist eben der, der den Tiger immer im Schlepptau hatte. Und das ist eigentlich das Motiv, in dem meine Verslegende gipfelt, wie Thekla mit dem Tiger ruhig, friedlich am Strand liegt. Das ist eigentlich schon fast ein mystisches Bild. Und gleichzeitig ist es aber auch ein realer Tiger, der aus seinem Gehege entwichen ist. Und um das einigermaßen realistisch, soweit man das jetzt bei einem solchen Bild kann, darzustellen, habe ich mich auch viel beschäftigt mit Tigern im Zirkus, im Zoo, Dompteusen, Dompteuren, die es ja auch fertigbringen mit dem Tiger, wenn sie Tigervorführung machen, in so ein Verhältnis des Einklangs zu kommen. Also in der modernen Dressur wird sehr viel Wert darauf gelegt, eine Vertrauensbasis herzustellen zwischen Mensch und Raubtier. Und das fand ich auch sehr interessant.
Das Wasser in ganz unterschiedlichen Aggregatzuständen, also flüssig, fest, als Dampf, das spielt auch eine Rolle. Man könnte sagen fast, also der Tiger, Thekla und das Wasser, das sind so die drei Säulen dieser Verslegende. Was bedeutet das Wasser für Sie?
Wasser ist so ein interessantes Element, das sich eben so leicht verändern kann. Sie haben ja gesagt, es tritt auf als Eis, als eben flüssiges Wasser, als Dampf. Es ist für mich eigentlich das Element der Verwandlung. Und es hat diese interessante Optik. Man sieht ja Dinge, die im Wasser sind, in dieser Gebrochenheit, was über und unter der Wasseroberfläche ist, das nimmt man unterschiedlich wahr. Es ist für mich auch das Element von Erscheinen und Verschwinden. Nebel ist in meinen Büchern wichtig. Dinge, die aus dem Nebel plötzlich hervortreten und dann wieder weg sind. Ja, es ist im Grunde das Medium der Kunst, in dem auf einmal etwas vorhanden ist, was vorher nicht sichtbar war.
Und das Wasser, Marion Poschmann, das spielt natürlich auch schon eine Rolle, ganz prominent auf dem Cover des Buches. Es ist ein Bild aus dem 12. Jahrhundert, so viel ich mich informiert habe. Wir sehen jedenfalls eine Figur, eine nackte Figur im Wasser, die so nach Art der alten Buchmalerei aus dem Mittelalter und davor in unseren Augen merkwürdig verdreht ist. Also man sieht die Fußflächen, man sieht die Handflächen, dennoch schaut der Kopf anscheinend in das Gewässer. Und diese Verdrehtheit und diese Verwandlung durch die Linien, die da auch drumherum sind, all das spielt eine Rolle in dem Text nachher. Wie weit sind Sie denn eingebunden in so eine Covergestaltung?
Ich darf Vorschläge machen für das Cover und in diesem Fall wurde mein Vorschlag auch akzeptiert vom Verlag. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist ein Bild, das habe ich entdeckt in einem Buch von dem Ethnologen Philipp Descola. Das ist ein Werk, das heißt Die Form des Sichtbaren. Und da sind ganz viele Bilder aus verschiedenen Kulturen versammelt. Und da habe ich dieses Bild gesehen und wusste sofort, das ist genau das Richtige, weil ich länger schon im Kopf hatte, ich hätte gerne etwas auf meinem Buch mit Wasserlinien. Ich dachte eigentlich erst an sowas Abstraktes und jetzt ist hier ein Teich abgebildet, ein grüner Teich mit diesen Wasserlinien und einem Schwimmer. Und über den Körper dieses Schwimmenden laufen diese grünen Wasserlinien und das ist so ganz interessant gemalt. Das Wasser gleichzeitig über und unter diesem Körper zu malen ist ja gar nicht so einfach und das ist hier so ganz schön gelungen. Und dann ist aber dieser Körper von so einer seltsamen Anatomie, da habe ich auch, je länger ich mir das angesehen habe, immer mehr drüber nachdenken müssen. Ist das eigentlich falsch? Arme, die Hände sehen aus, als wären sie seitenverkehrt oder ganz falsch dargestellt. Aber man könnte sich vorstellen, dass dieser Körper, der in Bauchlage auf dem Wasser schwimmt, von oben gesehen wird, aus der Vogelperspektive. Mhm. Und die Hände sind so, als wären sie die Spiegelung, wenn man noch nicht ganz das Wasser berührt hat. Also spiegelbildlich. Und dann ist die Hüfte verdreht. Also nicht ganz klar, ob nicht vor allem dem Ding versucht wurde, auch Bewegung darzustellen. Mhm. Es wird ja geschwommen. Also es ist eine Figur, die im Grunde gleichzeitig von mehreren Seiten gesehen wird. Hm. Der Standpunkt, der Blickpunkt ändert sich mehrfach und das hat schon fast so was Kubistisches.
Ja, das stimmt.
Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und was daran auch interessant ist, es ist nicht einfach nur eine Figur, die schwimmt, sondern es ist ein Jäger. Es ist eine Abbildung aus einem Jagdbuch über die Kunst, mit Vögeln zu jagen. Also eigentlich eine Anleitung für einen Falkner, der seinen Falken oder einen anderen Vogel abrichtet, dann auf die Entenjagd zu gehen. Und hier tarnt sich der Jäger in diesem Teich und wird praktisch selbst dadurch zu einem Wasservogel.
Jean-Yves Thibaudet spielte Le Piège des Méduses von Erik Satie. Sie hören NDR Kultur à la carte, heute mit der Lyrikerin und Schriftstellerin Marion Poschmann, und wir sprechen über Die Winterschwimmerin, eine Verslegende, gerade bei Suhrkamp erschienen. Und es sind, Marion Poschmann, 9 Kapitel mit sehr klangvollen Namen. Also erst geht es darum, den Tiger suchen, den Spuren folgen. Dann kommen Flammen, die Tyramben. Das passt natürlich auch zu einem Aspekt, den wir schon besprochen haben, dieser inneren Hitze, die man entwickelt durch die Einwirkung von Kälte. Den Tiger träumen, dem Tiger begegnen, den Tiger zur Seite wissen. Schattentagebuch, Elegie, Winterwasser. Das sind die einzelnen Abschnitte, durch die wir uns dann hin zu einem Ende bewegen, das im Prinzip auch kein Ende ist, sondern das eigentlich nochmal abschließt mit allem, was wir in dem Buch schon gelesen haben. Also dem inneren Prozess, der Einwirkung der Natur. Wie fühlte sich das für Sie an, als Sie wussten, okay, jetzt geht's dem Ende zu? Was ist das für ein Abschnitt auch im Arbeitsprozess einer Schriftstellerin, einer Lyrikerin? Ist das auch ein bisschen Wehmut mitunter?
Es ist immer ein bisschen schade, wenn ein Buch dann zu Ende ist. Man hat sich gerade an die Figuren gewöhnt und mit denen eine gewisse Strecke gemacht. Ja, ich bin dann auch ein wenig traurig, wenn das Ende schon erreicht ist. Aber in diesem Buch gibt es einerseits eine lineare Handlung, aber auch eine Kreisbewegung. Das Ende fließt im Grunde dann Anfang wieder an. Es ist eine Handlung, die zunächst als äußere Handlung startet und dann an einem gewissen Punkt kippt diese Handlung eigentlich in innere Vorgänge. Es gibt die Begegnung mit dem Tiger, da gipfelt dann eigentlich die äußere Spannung, und ab diesem Punkt, da könnte eigentlich die Geschichte zu Ende sein, eine Legende, bei der es darum geht, was macht jetzt die Protagonistin in der Außenwelt. Da ist eigentlich da der Höhepunkt erreicht. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was passiert denn dann im Weiteren mit der Protagonistin? Verändert sie sich durch dieses Treffen mit dem Tiger? Wie verändert sie sich durch dieses Schwimmen in dem kalten Wasser? Und dann wird auch die Tonlage etwas anders. Es kommt dann eine Elegie, ein Versmaß, das elegische Distichon, das in längeren Bögen funktioniert, das längere, auch komplexere Gedankenbewegungen erlaubt. Das ist eine Rückblende. Da sucht die Protagonistin im Grunde vor der Begegnung mit dem Tiger schon nach den wilden Momenten, Elementen in der Stadt. Da erinnert sie sich, wie sie durch die Stadt ging und dann einzelne Pflanzen auf einmal als Momente des Natürlichen wahrnimmt. Und dann kommt ein Kapitel über den Mut. Schattentagebuch heißt das. Da habe ich versucht auszudifferenzieren, wie sich ihr, ja, das Innenleben auf einmal in verschiedenen subtilen Nuancen zeigt, dass sie viel sensibler ist für Wahrnehmungen, die sonst an ihr vorbeigegangen sind, speziell im Raum des Sozialen. Also es wird im Grunde geschildert, wie sie durch die Stadt geht und auf einmal soziale Verwerfungen stärker wahrnimmt. Im Grunde die soziale Kälte, die dann auch mit der äußeren, der realen Kälte korrespondiert. Und weil sie selber durch diese Kälte hindurchgegangen ist, ist sie dafür auf einmal offen und kann Mitgefühl entwickeln mit Menschen in prekären Verhältnissen, die auf der Straße schlafen, im Winter und so weiter.
Gewisse Durchlässigkeit oder auch diese Konzentration auf Details, das ist etwas, was Ihre Arbeit, ich würde sagen, von Anfang an auszeichnet, dass Sie einen sehr genauen Fokus haben, eine unglaubliche Konzentration. Und wenn man Ihre Texte liest, auch die Romane, finde ich, dass auf einmal es wie so ein Zoom ist. Also man geht ganz nah ran an bestimmte Sachen, die man selber noch nie so gesehen hat, die man aber versteht. Und ich habe mich gefragt, ob das eine Wahrnehmungshaltung ist, die Sie über lange Jahre eingeübt haben und die Ihnen jetzt einfach zu eigen ist, in die Sie hineinspringen können, wenn Sie so beschreiben möchten. Oder ob das etwas ist, was Sie immer wieder von Neuem üben und versuchen, dann diese Fokussiertheit zu bekommen.
Schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, es ist eine Frage auch der Konzentration auf visuelle Vorstellungen. Es hat zu tun ein bisschen mit Versenkung in innere Bilder. Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes visuelles Vorstellungsvermögen und darauf greife ich beim Schreiben viel zurück. Ich versuche mich an Szenen zu erinnern oder sie mir vorzustellen, zum Beispiel jetzt so einen See im Sommer, im Winter, wie verändert er sich? Ich gehe dann nicht direkt raus in die Natur und setze mich dahin und gucke mir diese Blätter und das Wasser und so weiter ganz genau an, sondern ich sitze am Schreibtisch und versuche das noch einmal heraufzubeschwören. Und dann spielt natürlich auch die Sprache eine Rolle bei der Formung dieser Vorstellung. Welches Wortmaterial steht mir zur Verfügung? Wenn ich jetzt eine Versform wähle, bei der Reime gefragt sind, dann bin ich im Grunde eingeschränkter als bei freien Versen. Aber es ist wiederum auch eine Möglichkeit, Worte und damit Vorstellungen einzubringen, auf die ich sonst vielleicht nicht gekommen wäre, weil der Reim eben manches einfach erzwingt.
Wir hörten Richard Boothby, Viola da Gamba und Chalef Adel Cembalo mit der Gambensonate Nummer 1 in G-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1027 von Johann Sebastian Bach. Sie hören NDR Kultur heute mit der Schriftstellerin und Lyrikerin Marion Poschmann, die die eben gehörte Musik mitgebracht hat. Nun haben Sie vorhin schon erzählt, dass Sie sich bei der Musikauswahl für diese Stunde erstmal wieder hinein vertieft haben, welche Musiken Sie eigentlich früher gehört haben. Ist das eine frühere Musik oder ist die aktuell auch in Ihrem Leben?
Bach kann ich tatsächlich auch heute noch hören. Ich höre im Grunde, wenn ich Musik höre, dann immer und ausschließlich Johann Sebastian Bach. Und ich liebe besonders diese Kammermusik mit den tiefen Streichinstrumenten, große Orchester sind nicht so mein Fall mit Pauken, Trompeten. Also das ist mir zu laut, das macht mich fertig. Aber diese Stücke für ein Streichinstrument und Cembalo, Klavierbegleitung, das habe ich sehr, sehr gerne.
Ich würde gerne noch mal über dieses Thema Selbstermächtigung sprechen, was ja dieser Frau zu eigen ist. Es gibt eine weitere Figur, die wir noch nicht erwähnt haben, Paula, die mit Thekla dann zum See geht. Und das ist eine ganz spannende Figur, finde ich, denn sie schafft es, das wird an einer Stelle erwähnt, sozusagen wohnungslos zu sein, aber überall mal zu wohnen, relativ besitzlos dadurch auch zu leben, was wiederum, finde ich, zu diesem doch asiatischen Thema passt, mit dem Tiger und der Transzendenz und einer gewissen Klarheit. Und Sie haben vorhin schon die Reise nach Japan erwähnt. Ich glaube, das ist ein Land und auch eine Klarheit in der Struktur und Geisteshaltung, das da auch wieder mit reinspielt so ein bisschen. Wie kam denn diese Paula in den Text?
Paula ist so eine asketische Figur. Sie braucht nichts, sie hat nichts. Sie hütet Wohnungen anderer Leute. Sie ist aber in gewisser Weise auch unbehaust und versucht, sich von allem Materiellen zu lösen und so ein rein geistiges Leben zu führen. Und sie ist diejenige, die Thekla dann auf die Idee bringt, es ihr gleich zu tun und auch mal ins kalte Wasser zu gehen. Sie ist da diese Vorbildfigur und Vorreiterin. Und Paula wiederum hat diese Badeneigung von ihrer Großmutter, wird gesagt, der Kanalschwimmerin. Und ich wollte da so eine weibliche Linie der Vorbilder etablieren, auf die Thekla sich dann ein wenig stützen kann.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Arthur Rubinstein spielte das Nocturne in Cis-Moll, Opus 27, Nummer 1 von Frédéric Chopin. Und heute zu Gast ist die Schriftstellerin und Lyrikerin Marion Poschmann, die uns diese Musik mitgebracht hat. Gibt es dazu eine Geschichte zu dem Titel?
Mir gefällt dieses Stück, weil es so verschwebend ist, ein bisschen schwermütig. Es ist ein Mollstück. Früher als Kind habe ich eigentlich viel lieber Musik in Dur gehört. Das etwas Flotte, Fröhliche hat mir besser gefallen. Und mit zunehmendem Alter habe ich mich immer mehr den Molltonarten zugewandt. Und jetzt höre ich viel lieber Stücke in Moll.
Marion Poschmann, wir sprechen über Ihr Buch, die Verslegende, die Winterschwimmerin. Und wollten noch auf einen Aspekt eingehen, der auch schon anklang. Denn natürlich ist es immer eine Art Spannungsfeld zwischen innerem Erleben und äußerer Gestimmtheit oder beim Eintauchen in das kalte Wasser das innere Feuer entwickeln und trotzdem das Außen. Und mein Eindruck war so ein bisschen das Innen und Außen und das, was dann daraus entsteht, also die Fähigkeit, sich vom Außen abzukoppeln und sich auf das Innere zu konzentrieren, in etlichen ihrer Werke eine Rolle spielt. Das scheint mir doch ein Thema zu sein, was sie sehr fasziniert oder auch erfreut beim Schreiben.
Das ist etwas, was mich tatsächlich in all meinen Büchern beschäftigt. Die Frage, wo ist eigentlich in oder anders gesagt, wo und was ist eigentlich das Ich, das da spricht, das Ich, das da Erfahrung macht. Und in diesem Buch, Die Winterschwimmerin, ist das für mich besonders virulent geworden, weil ich den Eindruck hatte, mit diesem Schwimmen im kalten Wasser taucht das Leib-Seele-Problem, diese alte philosophische Frage, noch einmal ganz besonders in den Vordergrund. Denn eine Erfahrung ist bei diesem Schwimmen im kalten Wasser, die Kälte kommt immer weiter in den Körper hinein. Man spürt das, dass die Haut gefühllos wird, je länger man im Wasser bleibt. Man kann dann irgendwann die Finger und Zehen nicht mehr bewegen. Also das alles wird von der Kälte durchdrungen und das die Körperwärme zieht sich immer mehr eben nach innen zurück. Mhm. Und dann kommt irgendwann das Gefühl auf, dass man dann ganz im Inneren so einen warmen, heißen Ball hat, der dann man selber ist. Man weiß es nicht genau, während gleichzeitig bei diesem Schwimmen im kalten Wasser ich selber das Gefühl habe, dass sich der Geist praktisch verselbstständigt und viel stärker eins wird mit dem Wasser, mit der umgebenden Natur, sich praktisch ausweitet. Und diese Frage, was ist denn eigentlich ich? Bin ich dieser Körper, der da jetzt immer weiter reduziert ist auf diesen Hitzepunkt? Oder bin ich schon weit draußen am Schweifen mit meinen Gedanken? Also das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und das war etwas, dem ich in diesem Buch auch nachgehen wollte, dem Verhältnis von Körper und Geist, von Materie und Bewusstsein, letztlich auch von Mensch und Natur.
Marion Poschmann, wir sind leider am Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich wünsche Ihnen wunderbare Lesungen mit der Winterschwimmerin.
Ich danke Ihnen.
Und das war NDR Kultur à la carte, heute mit der Lyrikerin und Schriftstellerin Marion Poschmann. Ihr Buch Die Winterschwimmerin ist im Surkamp Verlag erschienen und am Mikrofon für diese Stunde verabschiedet sich Martina Kothe.